Okay, das Video geht los. Audioaufnahme geht los. Mikros an. Willkommen zur letzten linearen Algebra-Vorlesung in diesem Blindensemester. Bevor wir mit den Beweisformularen neu anfangen, möchte ich noch mal kurz daran erinnern, worum es gerade geht. Wir haben in der letzten Vorlesung über die Signumsabbildung gesprochen. Das ist eine Abbildung, die jedem Element in der symmetrischen Gruppe Sym n den Wert 1 oder minus 1 zuweist, je nachdem, ob es sich um eine gerade oder eine ungerade Permutation handelt. Wiederholen wir nochmal kurz, was das heißt. Eine Permutation heißt gerade genau dann, wenn es möglich ist, sie als Produkt einer geraden Anzahl von Transpositionen zu schreiben, und andernfalls heißt sie ungerade. Und wir haben uns klar gemacht, dass das eine sinnvolle Definition ist, dass man also bei jeder Permutation sehen kann, ob man die als Produkt einer geraden oder einer ungeraden Anzahl von Transpositionen schreiben kann. Da kam dann diese Signumsabbildung her. Die kann nur die Werte 1 oder minus 1 annehmen. Die ganzen Zahlen 1 und minus 1 zusammen mit der Multiplikation in den ganzen Zahlen bilden eine Gruppe, sodass wir also einen Gruppenhomomorphismus haben. Das haben wir letztes Mal nachgerechnet. Und das ist der Zusammenhang zu Korollar 7.9. Da kommt das Signum zwar nicht mehr vor, aber im Beweis werden wir das benutzen. Und zwar geht es jetzt um den Zusammenhang, was ist diese Menge 1n in Bezug auf die Abbildung Signum. Darüber möchte ich jetzt kurz sprechen, bevor ich anfange, das anzuschreiben. Alt n besteht aus allen geraden Permutationen in Sym n. Die geraden Permutationen sind genau die, deren Signumswert 1 ist. Und 1 ist in der Zielgruppe das neutrale Element. Wir haben diese Gruppe, die aus 1 und minus 1 besteht mit der Multiplikation. Und da ist 1 das neutrale Element. Die geraden Permutationen sind also genau die, die im Kern der Signumsabbildung sind. Kerne sind Normalteiler und das ist unser Startpunkt für den Beweis von Korollar 7.9. Das ist die rechte Karte. Denn zu den Behauptungen gehört ja, dass diese Menge alt n ein Normalteiler ist von Sym n. Und jetzt könnte ich natürlich hingehen und zeigen, es ist eine Untergruppe und die hat diese Eigenschaft. Mach ich nicht. Ich benutze die Abbildung und dass Kerne von Homomorphismen Normalteiler sind. So, da benutze ich jetzt die Lemmata 7.8, also das Lemma, das sagt, dass es ein Gruppenhomomorphismus ist. Und ein Lemma, das wahnsinnig lange her ist, Lemma 2.9, das uns sagte, dass ganz allgemein Kerne von Gruppenhomomorphismen immer Normalteiler sind. Dann haben wir die erste Aussage schnell liegen. Dann steht da sowas wie, ist n gleich 1, so gilt irgendwas. Naja, da gucken wir einmal drauf und sehen, dass das stimmt. Wenn n gleich 1 ist, haben wir nur einen Punkt. Den kann man nirgends hinbewegen. Die einzige Abbildung, die da in Sym n liegt, ist die identische Abbildung. Die einzige Abbildung, die in Alt n liegt, ist auch die identische Abbildung. Die beiden sind gleich. Also alles, was da behauptet wird, stimmt sofort durch Hingucken. Ab jetzt sei also n mindestens 2. Da ist zum ersten Mal was Interessantes los, weil da zwei Punkte sind und die kann man wenigstens vertauschen. Je mehr, desto interessanter. Aber bei 2 passiert immerhin schon was. Insbesondere können wir ab 2 Punkten sehen, dass die Menge Alt n und die Menge Sym n sich tatsächlich unterscheiden. Denn 2 Punkte reichen, um eine Transposition zu finden. Und eine Transposition liegt in der Sym n, aber nicht in der Alt n. Transpositionen sind ungerade Permutationen. Ab n gleich 2 fängt es also an, sich zu unterscheiden. Und jetzt möchte ich wieder den Signumshomomorphismus benutzen. Und den Homomorphiesatz für Gruppen. Wir kombinieren jetzt also Dinge, die schon eine Weile her sind. Gucken wir uns doch erstmal das Bild der Signumsabbildung an. Wie sieht das aus, wenn n mindestens 2 ist? Ich finde eine Transposition, ich finde also etwas mit Bild minus 1 unter dem Signum. Und ich habe immer die identische Abbildung und die hat Signum 1. Das heißt, sobald ich mindestens 2 Punkte habe, ist die Signumsabbildung surjektiv.
Subjektivität oder warum weise ich darauf hin? Na, weil Subjektivität doch einfach nur bedeutet, dass das Bild alles ist. Das Bild der Signumsabbildung ist jetzt wirklich die komplette Zielgruppe, die aus den Zahlen 1 und minus 1 besteht. Der Homomorphisatz von Gruppen sagt, dass die Faktorgruppe, Startgruppe, Monokern, isomorph ist zur Bildgruppe, in dem Fall also zur Zielgruppe, die sind dasselbe. Isomorph zu sein heißt, dass es einen bijektiven Gruppenhomomorphismus gibt von der einen Gruppe in die andere. Das schreibe ich jetzt auch nochmal hin, denn das ist dann der Grund, warum wir die Mächtigkeit der Faktorgruppe Sym n modulo alt n kennen. Ich muss mal gucken, ob ich die Nummer hier stehen habe. Leider nicht. Ich habe jetzt gerade nicht die Nummer des Homomorphiesatzes für Gruppen hier stehen, aber da können wir später nochmal gemeinsam gucken. Es gibt einen bijektiven Gruppenhomomorphismus, ich kürze es mal ab als Gruppen, als Irrom von SymN modulo alt n, ups, modulo alt n in die Zielgruppe, also nach Bild Sigma. Entschuldigung. Und das Bild ist die Länge, die aus 1 und minus 1 besteht. Wir haben also eine bijektive Abbildung auf eine Menge mit zwei Elementen, sogar eine Gruppe, aber das ist hier egal. Mir geht es nur darum, wie viele Elemente da sind. Wenn hier zwei Elemente sind und wir eine Bijektion haben, dann müssen in dieser Faktorgruppe auch zwei Elemente sein. Genau zwei. Und das ist die nächste Aussage im Lemma. Wir behaupten ja, dass Sym n die disjunkte Vereinigung von Alt n und von Tau Stern Alt n ist. Und da sind wir jetzt schon fast da. Insbesondere an der Faktorgruppe Sym n Alt n genau zwei Elemente. Welche Elemente sind das? Man kann die Elemente einer Faktorgruppe ja mal hinschreiben, indem man den Normalteiler nimmt und dann mit Repräsentanten multipliziert, solange bis man genug unterschiedliche Nebenklassen gefunden hat, dass alles ausgeschöpft ist. Und hier brauche ich nur zwei. Das kann ja so schwierig nicht sein. Die eine Nebenklasse ist immer die Untergruppe selber, also Altn, 1. Jetzt fehlt noch eine. Wir brauchen jetzt also noch eine andere Nebenklasse. Dafür sollte ich jetzt einen Repräsentanten nehmen, der nicht aus der Alt-N kommt, ansonsten kriegen wir nochmal dasselbe. Und da N mindestens 2 ist, finden wir auch etwas, was nicht in Alt-N liegt. Zum Beispiel können wir wieder die Transposition 1, 2 nehmen. Wenn wir die als Repräsentanten benutzen, dann kriegen wir eine andere Nebenklasse. Dann haben wir 2 gefunden, mehr als 2 gibt es nicht, fertig. Vereinigung von Alt-N und Alt-N Stern 1, 2 ist. Das stimmt auch, das wissen wir jetzt. Sondern ich behaupte ja, was das ein bisschen anders aussieht. Ich behaupte ja, dass wir hier jede beliebige Transposition benutzen können und dass man die auch nach links schreiben kann. Das heißt, anstelle aller Produkte der Form gerade Permutation Stern 1, 2 behaupte ich, kann ich das schreiben als Menge irgendeine Transposition, Stern, irgendeine gerade Permutation, all diese Möglichkeiten. Und das ist ja nicht dasselbe. Also müssen wir noch mal kurz nachdenken. Und das sind zwei Schritte. Der erste Schritt ist, dass wir uns überlegen, dass man hier anstelle der Transposition 1, 2 auch irgendeine andere hinschreiben kann. Und der nächste Schritt ist dann, sich zu überlegen, dass die auch links stehen kann. Fangen wir mit dem ersten Schritt an. Warum kann ich die Transposition 1, 2 durch irgendeine andere Transposition ersetzen? Warum kommt da dann dieselbe Menge raus? Na, überlegen wir mal. Das hier ist die Menge aller ungeraden Permutationen. Und es ist egal, also das heißt, ich erkenne eine Permutation, die da drin liegt daran, dass wenn ich sie als Produkt von Transpositionen schreibe, ungerade Anzahl brauchen. Und um das zu erkennen, ist egal, welche Transposition steht. Denn diese Transposition bewirkt, dass wenn ich hier mit einer geraden Anzahl angefangen habe, dass ich dann durch diese zusätzliche Multiplikation bei einer ungeraden Anzahl. Und dafür ist egal, welche Transposition da steht. Ich will mich schon wieder da schreiben. Weiter besteht gleich m Stern minus 2 genau aus einem ungeraden Permutation. Und daher gilt für jede Transposition tau. Womit habe ich angefangen? Damit beginne ich jetzt nochmal. irgendwas hier rausnehme und mit Tau verknüpfe, also nehme ich mein anderes Symbol Alpha, Alpha Stern Tau, wobei Alpha aus der ILM kommt, also eine gerade Konjunktion ist. So, jetzt schreibe ich diese Alphas aus ILM um, in der Form, wie das hier hinten steht. Ich schreibe die künstlich komplizierter, nämlich als Tau Stern irgendwas Stern Tau. Das ist jetzt also eine Menge aller. Ich mache mal Tau Stern Beta, Stern Tau, Stern Tau. Wobei Beta aus ILM kommt. Und jetzt sehen wir schon, Assoziativgesetz, umklammern. Tau Stern Tau ist die identische Abbildung, weil Tau eine Transposition ist. Also bleiben die Produkte Tau Stern Beta übrig. Und das ist Tau Stern Beta. Und das Prinzip hier ist ein ganz allgemeines. Das kann man immer machen. Jeder Gruppe mit jedem Normalteil. Immer dann, wenn ich einen Normalteil habe, ist egal, ob der Repräsentant rechts oder links steht, da kommt immer die gleiche Menge raus. Und man kann das auch als Charakterisierung von Normalteilern nehmen. Also man kann auch finden, dass Leute Normalteiler so definieren, über diese Eigenschaft. Okay, ich glaube, damit habe ich alles gezeigt. Alles, was in dem Korollar steht, haben wir jetzt gefunden. Fragen, Hinweise, Anmerkungen, Wünsche? Antworten? Nö.
Okay, dann diese Tafel hoch und gehen wir weiter.
Denn jetzt ist unser kleiner Abstecher in die Welt der symmetrischen Gruppen so gut wie abgeschlossen. Ich definiere jetzt nochmal, wie das heißt, womit wir uns da gerade beschäftigt haben. Diese Menge Alt-N ist ja, wie wir gesehen haben, nicht einfach nur irgendeine Menge von Permutationen, sondern eine interessante Untergruppe, sogar ein Normalteiler. Und dieses Ding heißt alternierende Gruppe vom Grad N. Dann also die symmetrische Gruppe vom Grad N mit allen Permutationen. Und dann haben wir die alternierende Gruppe vom Grad N, die nur aus den geraden Permutationen besteht, auf der gleichen Menge. So, wir haben jetzt ein paar Eigenschaften gesehen. Wir haben gesehen, die Hälfte der Permutation ist gerade, die Hälfte ist ungerade. Wissen so ein bisschen, wie wir dann rechnen. Haben die Signumsabbildung kennengelernt. Soweit so gut. Und jetzt möchte ich nur noch darauf hinweisen, dass SymN und AltN die Notation ist, die ich jetzt hier in dieser Vorlesung benutze und die oft benutzt wird. Es gibt aber auch andere Notationen, die ähnlich verbreitet ist. Ich habe schon gesagt, bei der SymN, da sagen manche Leute auch SN oder SigmaN oder Sym in Klammern N. Genauso ist es bei der alternierenden Gruppe. Es gibt die Notation groß A unten N, die allerdings, je nachdem, was man später macht, missverständlich werden kann. Es gibt auch Alt in Klammern N, so je nachdem, was Sie da so finden. Da ist dann, gucken Sie nochmal nach, ob wirklich dasselbe gemeint ist. Aber das sind so verschiedene Bezeichnungen, die man da finden kann. Die alternierende Gruppe kommt natürlich wieder. Aber jetzt erstmal ist unser kleiner Abstecher abgeschlossen und wir reden jetzt wieder über Matrizen. Einverstanden? Zurück zur Matrizen. Die Überschrift heißt Determinanten, aber mal wieder sind wir noch nicht ganz da. Sondern ich möchte erstmal ein bisschen Notation einführen und dann möchte ich über Multilinearität sprechen. Wenn wir irgendeine N-Kreuz-N-Matrix haben über den Körper K, N ist jetzt immer eine natürliche Zahl, K im Körper, und wenn ich dann einen Vektor nehme aus K hoch N, dann ist der Vektor ja von der Länge her so, dass ich ihn sowohl als Zeilenvektor einer Matrix auffassen könnte, einer N-Kreuz-N-Matrix, als auch als Spaltenvektor. Kann also sinnvoll darüber sprechen, einen Zeilen- oder Spaltenvektor in der Matrix C auszutauschen mit dem Vektor V. Und das ist die Idee, die wir jetzt ganz oft benutzen. Wir tauschen ständig irgendwelche Spalten- oder Zeilenvektoren in der Matrix aus durch irgendwas anderes und rechnen damit rum. Oder wir multiplizieren Zeilen- oder Spaltenvektoren mit irgendwas. Oder was machen wir noch? Manchmal streichen wir auch Sachen weg. Das haben wir irgendwann schon mal getan. Da haben wir so mal die erste Zeile und Spalte gelöscht und haben dann geguckt, per Induktion irgendwas. Auch das kommt wieder das Thema. Irgendwelche Zeilen und Spalten löschen, um dadurch kleinere Matrizen zu kriegen. Das ist jetzt so unser Bastelhandwerkszeug. Und ich habe Notation dafür, weil wir das jetzt so oft brauchen und weil ich dann nicht jedes Mal in Worten hinschreiben will, dass wir diese Matrix jetzt kriegen, indem wir da irgendwas austauschen. Deswegen jetzt für die nächsten paar Notate CJ in Klammern V, wobei J ein Index ist, der zur Anzahl der Zeilen und Spalten passt. Bezeichnet die Matrix, die wir bekommen, wenn wir in der Matrix C den J-Spaltenvektor durch V austauschen. So, da möchte ich jetzt einfach nur Notation für haben. Und damit können wir Multilinearität definieren. Das wäre sonst einfach ein bisschen nervig. So, wir fangen an mit einer Abbildung, die ich Gamma-Recht nennen möchte und die anfängt im Land der N-Kreuz-N-Matrizen über K. Und die weist jeder Matrix der Größe N-Kreuz-N über K ein Körperelement zu. Wie sie das macht, ist erstmal egal, aber man fängt an mit einer Matrix, man rechnet irgendwie rum, am Ende kommt ein Körperelement raus. So. Jetzt möchte ich erklären, was es heißt, dass eine solche Abbildung K-linear in jeder Spalte ist oder auch K-multilinear. Und ich beziehe mich hier die ganze Zeit auf Spalten, weil die Umformung, die wir bisher immer so gemacht haben, sich ja auf Spalten bezogen haben. Deswegen bedeutet bei mir K-Multilinearität Multilinearität in den Spalten. Vorsicht, wenn Leute alles anders machen und mit Zeilenumformung, dann meinen die mit Multilinearität häufig, dass sie das auf Zeilen beziehen. Jedenfalls, wenn die das anders dazu sagen. Also aufpassen. Und dann müssen zwei Eigenschaften erfüllt sein. Gesundheit. Da müssen zwei Eigenschaften erfüllt sein und die beziehen sich, wie so oft, auf die Addition und auf die Skalarmultiplikation. Das kennen wir schon. Deswegen ist das Wort Linearität auch irgendwie angemessen. Das kennen wir für solche Verträglichkeiten. Für jede Matrix C, der Größe n Kreuz n über k, und für jeden Spaltenindex j soll Folgendes gelten. Immer dann, wenn ich einen Vektor v aus k auf n hernehme und wenn ich dann zur j-Spalte der Matrix C diesen Vektor V addiere, sodass also ein neuer J-Spaltenvektor entsteht. Den habe ich hier CJ plus V genannt. CJ ist der J-Spaltenvektor plus V ergibt also einen neuen J-Spaltenvektor. Immer dann, wenn ich das mache und wenn ich auf diese neue Matrix dann Gamma anwende, dann ist es dasselbe, als wenn ich Gamma auf die ursprüngliche Matrix C angewendet hätte und auf die Matrix, wo ich die J-Spalte einfach durch V ersetzt habe und wenn ich die Ergebnisse dann addiere. Das ist also eine Verträglichkeit, damit, dass man zu einem Spaltenvektor noch einen Vektor addiert. So kann man sich das vorstellen. Ist also so ähnlich wie die Homomorphie-Eigenschaft, aber jetzt eben bezogen auf eine einzelne Spalte in der Matrix, nicht auf die ganze Matrix. Ergibt es Sinn? Wir sehen gleich ein Beispiel, damit wir einmal ein Gefühl dafür haben, wie das praktisch passiert. Aber die Idee ist, dass ich meine Matrix manipuliere, indem ich in einer Spalte noch was dazu addiere und ich rechne dann das Bild unter Gamma aus, indem ich die ursprüngliche Matrix nehme und die manipulierte, wo die Spalte ersetzt wurde, und dann addiere ich. Da kommt dasselbe raus, als wenn ich die manipulierte Matrix genommen hätte. Erste Rechenregel. Zweite Rechenregel, das gleiche aber für Skalarmultiplikation. Wenn ich also eine Spalte mit einem Skalar multipliziere, dann soll sich das mit der Abbildung vertragen. Das heißt, es ist egal, ob ich dann den Wert von Gamma ausrechne bei der manipulierten Matrix oder ob ich die ursprüngliche nehme und dann das, was rauskommt, mit Gamma, mit Lambda. Also so ähnlich wie die Homomorphie-Eigenschaft, aber bezogen auf einzelne Spalten. Deswegen auch Spaltenlinearität oder Spaltenmultilinearität. Und jetzt kommt das, worauf ich eigentlich hinaus möchte, nämlich was es bedeutet, dass eine Abbildung eine Volumenfunktion ist für Matrizen. Das Prinzip ist das gleiche. Ich stecke eine N-Kreuz-N-Matrix rein über den Körper K, ich kriege ein Körperelement raus. Und jetzt möchte ich sagen, was es heißt, dass eine solche Abbildung eine Volumenfunktion ist. Und warum das Wort Volumen darin vorkommt, das können wir uns später gerne am Beispiel überlegen. Für den Moment ist es erstmal nur ein Wort. Und da müssen drei Eigenschaften erfüllt sein. Die Eigenschaft Vf1, Volumenfunktion 1, ist die K-Linearität in jeder Spalte. So, deswegen haben wir gerade über K-Linearität in den Spalten gesprochen. Die nächste Eigenschaft ist, dass der Wert dieser Volumenfunktion 0 ist, wenn die Matrix nicht vollen Rang hat. Und das kann man sich auch wirklich anschaulich so vorstellen, also Volumen, wenn die Matrix nicht vollen Rang hat, dann ist es so, die nimmt quasi nicht das Volumen ein, das sie sollte, und dann ist dieser Volumenwert 0. Als ob die so zusammengefaltet wäre. Man kann das später, wenn man Rechenregeln kennt, auch noch besser sehen. Und die dritte Eigenschaft ist so eine Art Normierungseigenschaft, dass nämlich die Einheitsmatrix das Volumen 1 haben soll. Und wenn wir jetzt wieder überlegen, anschaulich nehmen wir r² oder r hoch 3, wenn wir uns also die Zeilenvektoren so vorstellen, dass sie dann da ein geometrisches Objekt markieren, dann kommt halt ein Quadrat raus oder ein Würfel und das Quadrat hat Fläche 1 und der Würfel hat Volumen 1 und deswegen passt das irgendwie zu unserer Vorstellung von Volumen. Vielleicht hoffentlich, ich weiß nicht. Also wenn nicht schon. So, ergibt es erstmal Sinn, diese Eigenschaften? Die Multilinearität und die Eigenschaften einer Volumenfunktion. Was für Fragen haben Sie dazu, bevor wir ein Beispiel anfangen? Wer hat das denn schon gesehen? Manchmal wird das ja in der Schule gemacht. Ich habe so eine Version davon, so Detaillantenzeug in der Schule gesehen und dann später wieder erkannt. So ein bisschen. Hat es jemand gesehen? So ein bisschen, genau. Bei mir war das auch so das Gefühl, so ja, irgendwie so ähnlich. Okay. Dann gucken wir mal, dann erkennen Sie nämlich das nächste Beispiel bestimmt auch. Ja?
Ich habe eine Frage, und zwar, wenn der Rang von A gleich N ist, dann ist wieder aber nichts darüber. No.
Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Gute Frage. Kommt. Kommt eins. So, hier ist mein Beispiel. N ist 2. Der Körper ist der Körper der reellen Zahlen. Wir machen es also wirklich klein und langweilig. Und meine Volumenfunktion tut Folgendes. Und das kennen, wie gesagt, vielleicht manche aus der Schule. Ich multipliziere so über Kreuz die Matrix-Einträge und addiere, was rauskommt. Wenn also meine Matrix die Einträge A, B, C, D hat, zeilenweise vorgelesen, dann berechnet Delta das, die Summe oder Differenz, sollte ich lieber sagen, A mal D minus B mal C. Okay? Das ist das, was ich dann mache. Und dann kann man sehen, dass da wirklich für die Einheitsmatrix 1 rauskommt. Und vielleicht kann man noch nicht sehen, warum bei Matrizen, die nicht vollen Rang haben, 0 rauskommt. Das klären wir gleich. Bei der Multilinearität muss man auch einmal so hingucken. Aber ich habe da was vorbereitet. Das, was man zeigen will, beziehungsweise so die Notation dafür, die steht jetzt schon da. Und dann kann ich nämlich gleich an der Tafel einen Schmierzettel aufmachen, wo wir, ich mache das jetzt sogar so, wo wir die Rechenregeln wirklich nachprüfen. Also wirklich zu Fuß nachrechnen, dass das alles so stimmt. Vf1. Das ist ja die Eigenschaft, dass wir k-linear in jeder Spalte sind. Glücklicherweise haben wir nur 2. Und die Rechnung sieht fast gleich aus, je nachdem, ob ich mich auf die erste oder zweite Spalte beziehe. Also gucken wir uns eine an und dann schaue ich mal in ihre Gesichter. Die Matrix soll wieder die Einträge A, B, C, D heißen. Die Matrix heißt Groß C. Die Einträge sind reelle Zahlen, bla bla bla, steht alles da. Und jetzt brauche ich für die Multilinearität einen Skalar Lambda, mit dem ich da irgendwas multiplizieren kann. Und ich brauche einen Vektor aus R Quadrat, mit dem ich die Spalten manipulieren kann. Und dieser Vektor heißt jetzt Y mit Einträgen Y1 und Y2. Und was ich jetzt also gucken muss, können wir ja vielleicht erstmal hinschreiben, was wir zeigen wollen. Ach, glaube ich, möchte doch die volle Tafel zeigen. So, da bin ich zwischendurch nicht zu sehen, aber das werden Sie doch sehen. So, was ist denn zu zeigen? Für V1.
Genau,
der Eintrag von vorne ist jetzt Abschluss Deutschland. minus b mal c plus y 2. Wir multiplizieren über Kreuz und bilden Differenz. So, das war die linke Seite hier. Und jetzt gucke ich mir die rechte Seite an. Die rechte Seite ist Delta von c plus Delta von der Matrix mit dem getauschten Spaltvektor. Delta von c ist ad minus bc. Und Delta von dieser Matrix ist y1ad minus b mal y2. Und jetzt vergleichen wir. Oben steht ad, unten auch. Dann haben wir plus y1 mal d, das haben wir auch. Minus b mal c, das sehe ich hier vorne. Minus b mal y2, das sehe ich hier. Das ist genau dasselbe. Und für Lambda, ja, wollen Sie die Rechnung sehen? Das ist ja noch ein, ja, okay, Leute nicken, also Delta von Lambda A, B, Lambda C, D ist, da rechnen wir jetzt einfach drauf los, die Formel sagt das mal das, minus das mal das, also Lambda mal A, B, minus B mal Lambda C, und jetzt kann ich, weil ich im Körper der reellen Zahlen arbeite, umklammern und das Lambda rausziehen und das alles irgendwie hinschreiben, dann sehe ich, das ist Lambda mal A mal B minus B mal C. Das Lambda bleibt da vorne einfach friedlich stehen und das hier ist Delta von C, denn das, ist ja die, das sind die Einträge der ursprünglichen Matrix. So, das war die erste Spalte, die zweite Spalte funktioniert ganz genauso. Da schalte ich also jetzt nichts ein, sondern wir gucken uns Vf2 an. Da brauchen wir eine Matrix der Größe 2 mal 2 über R, die nicht vollen Rang hat. Und bei einer Matrix der Größe 2 gibt es ja drei Möglichkeiten, welchen Rang die haben kann. Nämlich vollen Rang, also 2. Und was sind die anderen beiden Möglichkeiten? Ja? 1 und 0. Aha. Wenn wir uns also jetzt eine Matrix hernehmen, die nicht vollen Rang hat, dann haben wir immer zwei Möglichkeiten. Rang 0 und Rang 1. Wer erklärt mir denn, wie eine Matrix von Rang 0 aussieht? Sehr ruhig, dann dürfen Sie nochmal, ja?
Ja, das ist die Nullmatrix.
Die Nullmatrix. Bei der Nullmatrix kommt, wenn ich einsetze, was Delta macht, natürlich 0 raus. So. Müssen wir nicht weiter drüber reden, oder? Nullmatrix ist langweilig. Rang 1 ist interessanter. Ich schreibe jetzt also einen Satz an. Derzeit überlegen Sie bitte, wie eine 2-Kreuz-2-Matrix vom Rang 1 aussieht. Nur den Zeit. multipliziere links oben mit rechts unten. Also A mal Lambda mal E. Und jetzt subtrahiere ich rechts oben mal links unten. Also B mal Lambda mal A. Und jetzt wird plötzlich wichtig, dass wir über einen Körper arbeiten. Oder jedenfalls über einer Struktur, wo bei der Multiplikation die Reihenfolge keine Rolle spielt. Wenn das nicht so wäre, dann hätten wir jetzt ein Problem. Dann könnten wir nicht so einfach argumentieren. Also, das hilft. A mal Lambda mal B ist dasselbe wie B mal Lambda mal A. Das ist also 0. Und wie gesagt, bei Spalten mit der gleichen Art der Abhängigkeit, da funktioniert das genauso. Speziell bei Nullzeilen habe ich schon erwähnt. Damit ist V2 bewiesen. Und wenn ich noch mehr vorhanden habe, V3, können wir sehen, Delta von der Einheitsmatrix ist durch Hingucken. Volumenfunktion hier und später sehen wir, dass es nur eine gibt und die heißt der Determinante. Die ist tatsächlich 0 genau dann, wenn der Rang nicht voll ist. Das heißt, es ist viel stärker als das, was da steht, aber das wissen wir noch nicht und man braucht es für die Definition nicht. Das ist der Witz. Wir machen die Definition quasi minimalistisch, nennen das den Volumenfunktion und sagen, hey, könnte Tausende davon geben. Dann rechnen wir ein bisschen weiter und sehen, ah, es gibt nur eine. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie man da bei Matrizen was ausrechnen kann, was all diese Kriterien erfüllt. Und dann kriegen wir haufenweise tolle Eigenschaften. So läuft das jetzt. Und für den Moment habe ich da auch nichts zu ergänzen, sondern gucke nochmal in Ihre Gesichter. Brauchen Sie zusätzlich zu dem Beispiel jetzt gerade noch was anderes? Sind irgendwelche Fragen aufgekommen? Wenn Sie mir glauben, was ich gerade gesagt habe, dann wissen Sie jetzt schon, wie die einzige Volumenfunktion für 2×2-Matrizen aussieht, nämlich so. Noch haben wir das nicht bewiesen, aber darauf läuft es hinaus. Gucke ich mal auf meine Notizen. Ja, okay, ich habe jetzt schon mehr erzählt, als in meinen Bemerkungen steht. Da habe ich sie jetzt schon vollgequatscht. Es gibt Rechenregeln, die mit der symmetrischen Gruppe zu tun haben, bla bla bla. Das sehen wir alles im April. So, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt möchte ich erstmal ein paar Rechenregeln mit Ihnen besprechen, die mit den üblichen Manipulationen von Matrizen zu tun haben, die wir so machen. Was haben wir denn da in letzter Zeit so gemacht? Stichwort Umformung, um den Rang abzulesen. Stichwort Linear-Gleichungssysteme lösen. Was haben wir da so gemacht? Na, wir haben Spalten addiert. Wir haben Spalten vertauscht vielleicht. Sowas haben wir gemacht. Wir haben also so Manipulation ist das Wort, bei den Matrizen gemacht und haben dann zum Beispiel gesehen, ja, wenn man das macht, ändert sich der Rang nicht, wenn man das macht, ändert sich die Lösungsmenge des Gleichungssystems nicht, jedenfalls, wenn man den Ergebnisvektor mit einbezieht. Okay, alles sehr praktisch. Was hat das mit Volumenfunktionen zu tun? Wie reagieren die auf solche Spaltenmanipulationen? Das ist das nächste Lemma. Wir haben also eine Volumenfunktion Delta gegeben, wir wissen jetzt ungefähr, was sie tun. C ist eine N×N-Matrix über K. Und jetzt möchte ich schauen, was passiert mit Additionsmatrizen, Tauschmatrizen und so weiter. Wenn ich zwei Indizes hernehme, E und J, die verschieden sind, und wenn ich ein Lambda aus K hernehme, sodass ich also zum Beispiel so eine Additionsmatrix hinschreiben kann, dann passiert Folgendes. Wenn ich C mit der Additionsmatrix A, I, J, Lambda multipliziere, wenn ich also die entsprechende Spaltenmanipulation bei der Matrix C mache, dann ändert sich der Wert der Volumenfunktion nicht. Das interessiert die gar nicht. Nächste Station, tauschen. Wenn ich zwei Spalten meiner Matrix vertausche, ändert die Volumenfunktion das Vorzeichen. Und C folgt dann einfach daraus. Wenn ich nämlich jetzt eine Permutation der Spaltenvektoren vornehme, mit einer Permutation Sigma aus der Summe n, das heißt, ich permutiere die Spaltenvektoren so, wie die Permutation mir das für die Indizes der Spalten vorschreibt, zum Beispiel würde die Transposition 1,3 die erste und die dritte Spalte vertauschen. So ist es gemeint. Ich wende so eine Permutation auf die Spalten. Wenn ich das mache, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, die Permutation ist gerade, dann ändert sich der Wert der Volumenfunktion überhaupt nicht. Zweite Möglichkeit, die Permutation ist ungerade und dann wechselt der Wert das Vorzeichen. Soweit die Rechnung. Und das Letzte glaubt man dann vielleicht sofort, wenn man das andere gesehen hat. Wie klar das ist, dass A und B gelten, weiß ich nicht. Da wieder Ihre Intuition ist, ob Sie das auch so glauben würden oder ob Sie das eher erstaunlich finden. Ich lasse das mal kurz verdauen und wische und dann beweise. Zwei Spaltenindizes, I und J, und die sind verschieden. Und dann können wir wieder das machen, was wir immer machen. Wenn wir zwei verschiedene Zahlen aus dem Bereich 1 bis N haben, dann ist immer eine kleiner. Und ich wähle die Notation so, dass I kleiner ist. Und jetzt möchte ich die Spaltenvektoren der Matrix C mit C1 bis Cn bezeichnen, damit ich es leichter habe, wenn ich mit den Spaltenvektoren irgendwie argumentieren möchte. Und ja, das sind C1 bis Cn die Spaltenvektoren von C. Heißt also, dass jeder dieser Spaltenvektoren selber ein Vektor aus K hoch n ist, aber eben als Spalte aufgefasst. Und die Notation, die ich jetzt gleich benutze, ist die, die wir in der Definition für die Multilinearität gesehen haben. Wenn ich also so einen Index dran schreibe und dann in Klammern einen Vektor, dann meine ich damit, dass die entsprechende Spalte der Matrix durch diesen Vektor ausgetauscht wird, so wie das vorhin in der Definition stand. Und die ersten ein, zwei Male erkläre ich dann vielleicht noch ein bisschen mehr dazu, und dann gucke ich mal in Ihrem Gesicht an. Für A geht es ja darum, dass wir angucken, was der Wert der Volumenfunktion Delta ist von der Matrix C Stern A I J. Von Lambda. Dafür können wir mal überlegen, was hier passiert. Was bewirkt denn die Multiplikation mit der Additionsmatrix AIJ Lambda? Wer kann mir das nochmal erklären? Wir haben es ja praktisch die ganze Zeit so gemacht und wir hatten sogar ein Lemma, in dem wirklich drinnen steht, was dann passiert, ja? Ah, genau. Das heißt also, dass die Matrix, die hier rauskommt, fast überall so aussieht wie C. Alle Spalten sehen genauso aus wie bei C, inklusive der Iten. Die J ist die einzige, wo sich was unterscheidet. Und das kann ich mit unserer neuen Notation hinschreiben. Ich kann hinschreiben, wie die J-Spalte sich verändert hat. Das ist nämlich jetzt Delta von der Matrix C, wo an der J-Stelle jetzt was anderes steht, möglicherweise. Da steht also jetzt vielleicht nicht mehr der J-Spaltenvektor CJ, sondern da steht der J-Spaltenvektor CJ plus das Lambda-fache des Iten-Spaltenvektors, das wurde gerade erklärt, also Lambda mal CI. Das kommt raus. Starren wir da mal kurz hin. Also nochmal, die Notation bedeutet, dass wir in der J-Spalte der Matrix C den Spaltenvektor, der vorher stand, ersetzen durch den Vektor, der hier steht. J-Spalte plus Lambda mal I-Spalte. Wir machen also das, was hier durch die Additionsmatrix passiert. Und das sieht doch aus wie etwas, wo wir die Multilinearität benutzen können. nämlich für die, einmal für die Addition und einmal für die Skalarmultiplikation. Hier passiert beides. Zuerst ziehen wir das so auseinander mit der Addition und dann können wir bei der einen Matrix sogar noch das Lambda rausziehen. Erhalten wir also mit der, ich schreibe mal, Multilinearität, bekommen wir Folgendes raus. Delta von CJ, wobei an der J-Stelle der Spaltenvektor CJ steht, das ist die ursprüngliche Matrix C, da muss ich gar nichts dran schreiben. Plus, so jetzt habe ich Delta von CJ und an der Stelle Lambda mal CI stehen, das Lambda ziehe ich aber sofort raus. Also Lambda mal Delta C, wobei an der J-Stelle der Spaltenvektor CI steht. Das ist die Multilinearität, also VF1 sozusagen. Und was passiert jetzt? Vorne, okay, das ist langweilig, Delta von C. Das hier hinten ist ein bisschen interessanter. Wie sieht denn diese Matrix aus, die hier steht? Die sieht ja fast überall so aus wie die Matrix C. Wo hat sich was verändert? Na, in der J-Spalte hat sich was verändert. Das steht hier unten. Und in der J-Spalte steht jetzt der ite Spaltenvektor. Und ich sage mal dazu, nochmal, denn der kam ja vorher schon in der Itenspalte, da wo er hingehört. Diese Matrix hier hat zwei gleiche Spalten. In der Iten- und in der Jottenspalte steht dasselbe. Was ist mit dem Rang einer solchen Matrix los? Ah, das ging schnell.
Nein, dann ist halt nicht voll und dementsprechend haben wir dann ja gesehen, da kommt dann da ein Müll raus. Und
genau. Und dann bleibt der Kampf sie übrig. Genauso ist es. Das Einzige, was wir hier sehen müssen, ist, dass diese Matrix nicht vollen Rang haben kann. Aber ist ja klar, Spalten- und Zeilenrang ist das Gleiche. Ich gucke mir jetzt also die Spaltenvektoren an. Was auch immer die Menge der Spaltenvektoren da aufspannen, da steht ein doppelter Vektor. Der Rang der Matrix kann nicht n sein, er muss kleiner sein. Und deswegen kommt hier 0 raus. Da nutze ich Volumenfunktion 2. Durch Additionsmatrizen ausdrücken. Ich fange erstmal an zu schreiben, dann erkläre ich euch noch was dazu. Ich beginne mit C. Jetzt wandle ich C mehrmals um mit Additionsmatrizen und jedes Mal ändert sich Delta nicht wegen Teil A. Da haben wir gesehen, Additionsmatrizen machen. Was will ich tun? Zuerst will ich einmal die J-Spalte auf die I-Spalte addieren. Dann will ich minus einmal die I-Spalte auf die J-Spalte addieren. Und dann will ich nochmal die J-Spalte auf die I-Spalte addieren. Und insgesamt habe ich dann getauscht. Ja, jedenfalls passt. Das ist noch ein Vorzeichen falsch, aber ansonsten ist das getauscht. Hier habe ich Teil A benutzt für dieses Gleichheitszeichen. Und jetzt gucken wir uns an, was es für eine Matrix ist, die da rauskommt. Zunächst mal ändert sich ja in der Iten-Spalte was, weil ich hier die J-Spalte zur Iten addiere. Also ist das C, I und dann steht da die Summe C, I plus C, J und dann kommt der Rest. wird die Miete von der J abgezogen. Da sehen wir, was passiert. Und dann wird nochmal die J auf die Miete addiert. Insgesamt. Schreib mal das dazu hin, zu dieser Matrix. Die unterscheidet sich nämlich von C so, dass der in der Ibn-Spalte anstelle des Vektors CI der Vektor CJ steht. Das heißt, da an der Stelle hat der Tausch geklappt. Und umgekehrt hat der Tausch bis auf Vorzeichen geklappt. Also aus C in Spalte I steht CJ. Ich hoffe, ich schreibe es richtig hin. Und in Spalte J Stern T J und den Skalar minus 1 darf man dabei herausziehen. Also wenn ich da in einer Spalte, also wenn ich nach dem Tauschen halt nicht genau die Matrix habe, die ich haben möchte, sondern in einer Spalte noch das Vorzeichen falsch ist, dann kann ich das ja rausziehen als Skalar wegen der Multilinearität. Mit VF1 für den Skalar minus 1 des Körpers ist also, versucht man es so hinzuschreiben, dass man es halbwegs zusammen hat. Jetzt ist also Delta von C das gleiche wie Delta von diesem Kran da hinten. Schalte ich mal ab. Sehen wollen. Wir wollen ja gerade sehen, dass beim Tauschen sich das Vorzeichen der Volumenfunktion ändert. Deswegen, ja, also ich habe keine kürzere Art gesehen, das zu machen. Und jetzt ist C einfach nur eine Folgerung aus dem ganzen Kran. Wenn ich jetzt mehrfach tausche, dann ist ja jede Anwendung einer Vertauschung sozusagen eine Transposition, die ich mache auf der Menge der Spaltenvektoren. Bei jeder einzelnen Vertauschung passiert das, was in B steht, eine Tauschmatrix. Also lässt sich einmal das Vorzeichen. Na, und dann ist klar, bei einer geraden Permutation tausche ich gerade oft, also ändert sich das Vorzeichen insgesamt nicht. Und bei einer ungeraden Permutation tausche ich ungerade oft, also wechselt das Vorzeichen. C folgt aus B. Und der Definition von geraden und ungeraden Permutationen. Explizite Formel, also noch kein Beispiel für 3-Kreuz-3-Matrizen. Ansonsten wäre das jetzt ein guter Moment, um an ein paar Beispielen nochmal diese Rechenregeln zu illustrieren. Dann müsste ich Ihnen aber vorher verraten, wie die einzige Volumenfunktion für 3-Kreuz-3-Matrizen aussieht. So, es geht weiter. Ich wische. Sie können nachdenken, ob Sie noch irgendwas fragen wollen. Und dann komme ich schon das nächste Resultat. Wow, dann wäre das richtig. Sehr schön. Dann können wir wirklich jetzt noch den nächsten Satz beweisen. Das ist toll. Das ist nämlich dann ein richtig schöner Unterbrechungspunkt, wo wir im April wieder anknüpfen können. Das freut mich. Also gucken wir mal, was als nächstes kommt. Kommt jetzt schon der Satz, den ich angekündigt habe. Wir mussten jetzt gar nicht so viel vorarbeiten, sondern jetzt zeigen wir schon, dass es nur eine Möglichkeit gibt, auf der Menge der N-Matrizen über K eine Volumenfunktion zu definieren. Und hier ist eine Möglichkeit, wie man den Wert der Volumenfunktion ausrechnen kann. Der Satz sagt uns quasi, hier ist ein Kochrezept, wie es geht. Und egal, welche Volumenfunktion man nimmt, das passiert immer so, also gibt es in Wirklichkeit nur eine. Es gibt nur verschiedene Möglichkeiten, die Werte auszurechnen. Das ist der Inhalt dieses Satzes. Gucken wir in Ruhe, was passiert. Delta ist erstmal irgendeine Volumenfunktion. Und jetzt nehmen wir eine Matrix A hier mit vollem Rang. Warum beschränke ich mich auf Matrizen mit vollem Rang? Na, weil es die einzigen sind, für die das interessant ist. Wenn Matrizen nicht vollen Rang haben, ist der Wert von Delta sowieso 0. Das heißt, was völlig egal ist. Nur Matrizen mit vollem Rang sind überhaupt interessant. Da könnten sich Volumenfunktionen unterscheiden, ansonsten nicht. Okay, also gucken wir eine Matrix mit vollem Rang an, die heißt A. Und jetzt wandle ich die um, das ist auch wieder ein Verfahren, das wir kennen, mit Hilfe von Additionsmatrizen in eine untere Dreiecksmatrix. So, dann haben wir uns auch schon überlegt, da die Matrix A vollen Rang hat, müssen jetzt die Einträge auf der Diagonale in dieser Dreiecksmatrix alle von 0 verschieden sein. Ansonsten hätte die Matrix vorher nicht vollen Rang gehabt. Soweit, so gut. Dann kommen wir also bei einer Matrix raus, die ich A-Schlange nenne. Das ist die neue, umgewandelte Matrix, die ich mit den Additionsmatrizen bekommen habe und die Dreiecksgestalt habe. Und dann behaupte ich, erstens hat der Wert von Delta sich nicht verändert. Ja gut, das wissen wir schon, da haben wir nur Additionsmatrizen. Das ist also langweilig. Aber ich behaupte auch, dass man jetzt den Wert von Delta ausrechnen kann, indem man die Diagonaleinträge einfach nur multipliziert. Viel einfacher geht es nicht, oder? Wenn ich da so eine Matrix stehen habe, in Dreiecksform, zack, einmal multiplizieren, viel, also, ja. Und das ist immer so, egal was Delta ist, ich kann es immer so ausrechnen. Ich nehme meine Matrix, bringe sie in Dreiecksgestalt, multipliziere die Diagonaleinträge, fertig. Jo. Und daraus ergeben sich dann unsere 100 schönsten Rechenregeln für Determinanten. Später, im April. Jetzt arbeiten wir erstmal nur diesen Satz ab und dann können wir uns total freuen, dass wir im April dann richtig losrechnen können. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen Notation, die da schon steht, damit ich mehr Zeit habe, sie langsamer da durchzuquatschen. Gucken wir doch mal, wie wir in dem Beweis von Satz 7.11 vorgehen wollen. Zunächst mal heißt unsere Matrix A, so wie die immer heißen, die kleinen Einträge in der Matrix heißen A, I, J, die Zeilen- und Spaltenindizes laufen von 1 bis N, die kleinen Arealien sind Körperelemente. Und jetzt fangen wir an, so wie wir es auch gemacht haben bei den bisherigen Überlegungen, bei Umformungen in Stufen- oder Dreiecksformen, dass wir nämlich zuerst die erste Zeile angucken und dass wir da möglichst viel zu Null machen. Ich behaupte jetzt, dass es in der ersten Zeile von A einen von Null verschiedenen Eintrag gibt. Naja, sonst wäre das eine Nullzeile und eine Matrix mit einer Nullzeile oder Spalte hat natürlich nicht vollen Rang. Also ist das schon mal vergessen. Wir finden da irgendwas, was nicht Null ist. Ich habe da also jetzt so eine i-te Spalte, derart, dass A1i nicht 0 ist. Und das ist der Eintrag, den ich dann benutzen kann, um mit Hilfe von Additionsmatrizen alle anderen Einträge zu 0 zu machen. Das ist ein Verfahren, was wir ja auch schon kennen. Also, falls A11, der erste Eintrag oben links, von 0 verschieden ist, dann mache ich nichts und behalte A. Und falls der erste Eintrag in der ersten Zeile 0 ist und irgendwo anders, was von 0 verschieden ist, steht, dann ersetze ich die Matrix A durch die Matrix A1, die ich bekomme, indem ich eine erste Additionsmatrix da drauf werfe. Ich mache nämlich dann künstlich aus dem ersten Eintrag etwas von 0 Verschiedenes, damit ich den zum Basteln benutzen kann. Das ist was, was wir auch, wenn wir praktisch rechnen, häufig tun, durch Tauschen oder durch Addieren. Wenn oben links was von 0 Verschiedenes steht, am besten eine 1 oder minus 1, dann kann man wunderbar damit basteln. Okay, und das machen wir jetzt hier allgemein. Jetzt haben wir eine Additionsmatrix draufgeworfen und wissen, dass der Wert von Delta sich dadurch nicht verändert hat. Das war Lemma 7.10, Teil 8. Okay, jetzt haben wir eine Matrix, in der wir basteln können, indem wir nämlich die passenden Additionsmatrizen da drauf werfen und dann wandeln wir nach und nach die Einträge in der ersten Zeile ab Platz 2 zu 0. So, kennen wir auch schon, haben wir alle schon dran. Und so entsteht eine neue Matrix, die ich A2 nennen möchte. Diese Matrix ist jetzt aus A entstanden, indem wir zuerst, falls nötig, an den Platz 1,1 etwas transportiert haben, was nicht 0 ist. Dann haben wir gebastelt, damit alle anderen Einträge in der ersten Zeile 0 werden. Und da kam A2 raus. Und erst jetzt geht der Beweis so richtig los. Ich wandle also die Matrix A schon mal so ein bisschen um, damit die praktischer aussieht. Und erst dann beginne ich wirklich mit dem Beweis. Und da kommt jetzt Induktion zum Tragen über die Größe der Matrizen. Und die Idee mit der unteren Dreiecksmatrix, die kennen wir schon. Das haben wir auch schon gesehen, wie das geht. Die Frage ist, warum die einzige Möglichkeit, den Wert von Delta auszurechnen, die ist, dass man über die Diagonalanträge multipliziert. Alles andere ist irgendwie klar. Diese ganzen Umformungen und wie man auf Dreiecksformen kommt und dass die Form sich dabei, also das Delta, sich nicht verändert, das ist alles ein alter Hut. Es geht eigentlich nur darum, wie kommt man auf diese Formel mit den Diagonalanträgen. Ist das erstmal verständlich, dass das der Witz ist? Das ist das, was wir zeigen wollen? Und jetzt haben wir so ein bisschen vorbereitet und haben gesehen, bei der Vorbereitung ändert sich der Wert unter Delta nicht. Das ist also alles okay. Und dann können wir jetzt mit der Induktion einsteigen. So, Induktionsanfang. N gleich 1 ist das Erste, was uns interessiert. Dann besteht A überhaupt nur aus einem kleinen Körperelement. Und die einzige Möglichkeit, also dann ist A ja selber eine untere Dreiecksmatrix und da ist dann irgendwie nichts zu tun. So, der Wert der Volumenfunktion muss dann sein, dass man dieses eine Element nimmt und halt hinschreibt. Das ist die einzige Möglichkeit. Dann kommt jetzt der Induktionsschritt. N sei mindestens 2 und der Satz, den wir zeigen wollen, soll jetzt schon richtig sein für Matrizen der Größe N-1 kreuz N-1. Und was heißt es, dass der Satz da richtig ist? Na, das heißt, dass es möglich ist, den Wert von Delta auszurechnen für, also von jeder Volumenfunktion, egal welche, aber ich nenne sie halt der Delta, für Matrizen der Größe N-1 kreuz N-1 in der Form, die der Satz erklärt. Nämlich umwandelnde Dreiecksmatrix, Diagonalanträge multiplizieren. Das ist das, was jetzt quasi die Induktion uns liefert. Wir müssen jetzt nur in eine Situation kommen, wo wir die Induktion auch benutzen können. Da sind wir. Und jetzt kommt noch ein bisschen Notation, bevor ich an die Tafel gehe. Den Rest schreibe ich dann da an und erkläre dann auch noch mehr dazu und mal vielleicht ein Bild. Momentan haben wir ja so eine Matrix, A2 habe ich die genannt, bei der wir oben links irgendwas stehen haben, was von 0 verschieden ist. Der Rest der ersten Zeile besteht aus lauter Nullen. Und jetzt habe ich nochmal allgemein in Notation hingeschrieben, wie das aussieht. Die neue Matrix, also diese Vorüberlegung da, die schreibe ich jetzt nochmal ordentlich hin. A quer ist die neue Matrix, die wir erhalten haben, bei der der erste Eintrag oben links, der jetzt A quer 1,1 heißt, nicht 0 ist. Die anderen Einträge sind alle 0 und die heißen jetzt ordentlich, damit wir ordentlich damit arbeiten können, denn wir brauchen es gleich. Soweit, so gut. Also nochmal, Vorüberlegung, diese Umwandlung, die wir da machen mit der ersten Zeile, ändern den Wert unter Delta nicht. Das war wichtig, sich das einmal klar zu machen. Dann einsteigen in den Beweis mit Induktion. Wir formulieren den Anfang und den Induktionsschritt einmal ordentlich. Und jetzt haben wir Notation für die umgewandelte Matrix, mit der wir weiter. Also nochmal als Skizze. Das ist diese Gestalt. Hier steht irgendwas Interessantes. Hier steht gerade 0. Und hier steht lauter Kram, bei dem wir keine Ahnung haben. Wir sehen aber schon, dass es jetzt irgendwie eine kanonische Art gibt, was abzuschneiden, nämlich die erste Zeile. Und die erste Spalte zum Beispiel. Dann haben wir hier eine kleinere Matrix, die hat dann Größe N-1 kreuz N-1 und da können wir dann noch was machen. So, mehr habe ich da nicht hingeschrieben, sondern jetzt geht es, Moment, hier sind links, jetzt geht es hier. Diese neue Matrix, auch das ist, haben wir so ähnlich schon mal gemacht, diese neue N-1 kreuz N-1 Matrix hier, die möchte ich A0 nennen. A0 quer, Entschuldigung, weil da auch ein quer steht. Sein A0 quer
wir denken uns, dass wir A0 quer in Dreiecksform bringen wollen, aber wir machen die Umwandlung mit der großen Matrix A0. Die erste Zeile von A quer ändert sich bei dem Ganzen nicht, denn ich brauche ja zum Basteln nur die zweite bis n-te Spalte, also nur das, was man bei A0 quer überhaupt sieht. Dementsprechend ist jetzt die erste Zeile von A quer hinterher immer noch so wie vorher.
Also C11 ist C11. Sachen, die links davon stehen, in den Spalten zu Null zu machen, die Diagonalenteile selber haben sich dabei aber nicht verändert. Das heißt also, dass in Wirklichkeit diese Diagonaleinträge C11 bis CLN die Diagonaleinträge sind, die A Schlange hat. Also quasi klein A Schlange 1,1 bis klein A Schlange NN.
Ich hoffe, dass sich viele von Ihnen im Sommer dann
auch hier in Präsenz sehe. Mal gucken, wie es läuft. Wie gesagt, kuschelige Dienstagabend-Vorlesung ist nicht mehr. Es wird ein bisschen seriöser. Und wenn Sie mich zwischendurch brauchen für irgendwas, dann melden Sie sich einfach. Sie wissen ja, wie Sie mich finden. Ansonsten allen Glückwunsch haben, viel Erfolg, allen Urlaub machen, gute Erholung. Wir sehen uns im April.